D-Banking. Wer entscheidet eigentlich, wer Zugang zum Finanzsystem bekommt und wer ausgeschlossen wird? Darüber habe ich im EU-Parlament in Brüssel mit Jorge Cerezati gesprochen. Er kommt aus Venezuela, einem Land, das wie kaum ein anderes für den Widerstand gegen staatliche Kontrolle und wirtschaftliche Ausgrenzung steht. Cerezati ist Präsident der Economic Inclusion Group und gilt als einer der wichtigsten Vordenker in der weltweiten D-Banking-Debatte. Er berät Regierungen, Universitäten und NGOs und kämpft international für das Grundrecht auf Finanzzugang. Mit ihm spreche ich darüber, wie D-Banking Menschen entrechtet, welche globalen Muster sich abzeichnen und was das für uns alle bedeutet. Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Cerezati, Ihr Leben in Venezuela war geprägt von autoritären Strukturen und wirtschaftlicher Krise. Wie hat dieser Hintergrund Ihr Verständnis davon geprägt, wie Staaten mit Finanzkontrolle Menschen ausgrenzen können?
Yes, the growing up in Venezuela for me was a life-altering experience.
In Venezuela aufzuwachsen hat mich sehr geprägt. Mein ganzes Leben wurde geformt von dem, was ich in meiner Jugend gesehen habe. Venezuela war ein reiches Land, ein demokratisches Land, und dann wurde es extrem arm. Die Wirtschaft brach völlig zusammen. Wir haben über 70% unseres Bruttoinlandsprodukts verloren. Armut, Ungerechtigkeit, Inflation und so weiter stiegen an. Wir begriffen, dass die Wirtschaft enorm wichtig für die Demokratie und die Menschen ist. Ich sah, wie die Finanzpolitik in meinem Land für politische Zwecke missbraucht wurde. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, in Venezuela haben wir seit 2003 Devisenkontrollen. Das bedeutet, dass man Dollar nicht frei erwerben kann. Man muss sie über die Regierung kaufen. Wir haben Devisenkontrollen. Und wir haben andere Dinge, durch die das Finanzsystem ein Mittel zur Kontrolle anstatt einer Quelle des Wachstums und Fortschritts wurde. Das hat meine Sicht der Dinge grundlegend verändert. Man muss Freiheit wirklich in jedem Bereich gewähren. Bei Freiheit geht es nicht nur um Wahlen. Es geht nicht nur darum, alle paar Jahre zu wählen. Es geht darum, Freiheit auf jeder Ebene zu haben, auch im Bankensystem. Deshalb heute dieser Event. Ich glaube, dass wir arbeiten müssen, um Freiheit im Bankenwesen herzustellen.
Sehen Sie ähnliche Muster heute in Europa?
Sadly, what I see in Europe is economic stagnation and eventual economic decline.
In Europa sehe ich wirtschaftliche Stagnation und Niedergang. Ich sehe Strukturen in Europa, in denen die Wirtschaft so reguliert ist, dass es sehr schwierig ist, Unternehmer zu sein. Aus ökonomischer Perspektive erkenne ich ein Schema. Viele Unternehmen in Europa schließen. Alarmierende Zahlen kommen diesbezüglich, vor allem aus Belgien. Junge Leute in Europa haben das Gefühl, dass sie keine Zukunft haben. Sie fühlen, dass sich ihre ökonomische Situation ständig verschlechtert. Wenn die Politiker in Europa keine Lösung finden, kann es dazu kommen, dass die Leute ihr Vertrauen in das politische System verlieren. Sie werden unter anderem das Vertrauen in die Parlamente und in Wahlen verlieren. Venezuela scheiterte, kollabierte, weil viele Leute anfingen zu glauben, dass das System sie verrät, was sie frustriert und wütend machte. In Europa kann das Gleiche passieren, wenn wir keine wirtschaftlichen Lösungen finden. Ich sehe, dass die Probleme die finanziellen Sphären erreicht haben. Finanzielle Richtlinien, Regulierungen.
We need to have a system in which the rules are transparent, clear, simple
Wir brauchen ein System, in dem die Regeln transparent, klar und einfach sind. Wir aber haben Regeln, die so formuliert sind, dass sie politisch verwendet werden können, um Druck auf Banken und Menschen auszuüben. Ich erkenne eine Politisierung von Institutionen. Gesellschaften gedeihen, wenn jede Institution ihre eigentliche Aufgabe gut erfüllt. Daher brauchen wir Gerichte, die gerecht sind und Recht sprechen. Wir brauchen Universitäten, die nach der Wahrheit suchen. Wir brauchen Medien und Nachrichten, die die Menschen informieren. Und wir brauchen Banken, die ihrer Aufgabe nachkommen. Das bedeutet, Kreditnehmer mit Investoren zusammenzubringen, Vermittler zu sein und Menschen finanzielle Werkzeuge und Instrumente zur Verfügung zu stellen. Wenn all diese Institutionen politisiert und ihre Aufgaben vermischt werden, liefern sie schlechte Ergebnisse. Dasselbe geschieht mit Zentralbanken sowie privaten Finanzinstituten.
Welche konkreten Erfahrungen haben Ihnen gezeigt, wie brutal Finanzkontrolle sein kann?
In Europe particularly what I have seen is that many people who lose their access to banking services, what we call debanking.
Besonders in Europa verlieren viele Menschen Zugang zu Banken, was wir Debanking nennen. Sie verlieren ihn ohne Erklärung innerhalb eines Moments, innerhalb eines Tages, und sie haben keine Möglichkeit, das zu klären. Eine wirklich brutale Situation. Wenn Sie ein Geschäft haben, können Sie, wenn Sie eine Woche lang kein Bankkonto haben, bankrott gehen. Sie können Ihre Lieferanten und Ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Nicht einmal die Software, die Sie für E-Mail, Social Media oder Werbung verwenden. Als Non-Profit-Organisationen können Sie ohne Spenden nicht überleben und Ihre Förderer wollen Sie nicht unterstützen, wenn Sie finanzielle Probleme haben. Ich sehe hier einen Mangel an Sensibilität, an Problembewusstsein, an Aufmerksamkeit. Denn wenn Sie heutzutage kein Bankkonto haben, sind Sie kein Teil der Gesellschaft, können nicht überleben. Sie können weder ein Geschäft noch Ihr persönliches Leben führen. Nur für die Zuschauer, was können Sie bar bezahlen? Ausschließlich Lebensmittel, denke ich. Es ist wirklich schlimm. Firmen gehen pleite, Organisationen brechen auseinander und aus Sicht der Menschen gesehen, was für Bargeldreserven haben wir? Fast keine. Wenn also das Konto eingefroren ist, wie bezahlt man seine Miete? Die Schule oder das Studium seiner Kinder? Das ist wirklich schlimm und gerade die Institutionen, die Lösungen kreieren sollten, tun es nicht, sondern geben die Verantwortung ab.
Sehr oft wird aber auch gesagt von der Politik einfach von offizieller Seite her, werden die Leute kriminalisiert, die auch Bargeld zu Hause horten. Also das passt ja dann auch irgendwie zusammen. Das ist dann ein Kontrollmechanismus, wenn man dann das Bargeld nicht zu Hause hat, aber auf der Bank wird es dann sozusagen entzogen.
Yes, they have totally criminalized or demonized cash.
Sie haben Bargeld und Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins total kriminalisiert, ja dämonisiert. Sie assoziieren sie mit kriminellen Vorgängen. Ich kenne zum Beispiel Prüfer aus der Europäischen Zentralbank, die Bitcoin als Verbrechergeld bezeichnet haben, als Geld, das mit schlechten Absichten verwendet wird. Das stimmt nicht. Dasselbe passiert mit Bargeld. Sie wollen Bargeld beseitigen. In Ländern. Ich war zum Beispiel in den Niederlanden. In Niederlanden ist es unmöglich, irgendetwas bar zu bezahlen. Wir bewegen uns also auf eine Situation zu, wo Bargeld aus der Gesellschaft entfernt wird, es aber eine große Anzahl von Menschen gibt, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Was tun wir also mit diesem großen Teil der Bevölkerung? Das ist ein wichtiges Thema. Jeder sollte Bargeld haben, weil es ein Schutz ist. Wir brauchen Bargeld. Man muss sich darum kümmern. Es ist sehr besorgniserregend.
Sie sprechen vom Right to Banking, dem Recht auf Zugang zu einem Bankkonto. Warum betrachten Sie dieses Recht als fundamentale Voraussetzung für Freiheit und Teilhabe?
Ja, das ist wirklich interessant. Wenn Sie heutzutage kein Konto haben, stehen Ihnen Ihre Rechte nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Sie können nicht Teil der Gesellschaft sein. Ich bin mir sicher, dass Sie nicht einmal Ihre Steuern bar bezahlen können. Sie bekommen keinen Job ohne Konto, keine Wohnung. Alles ist heute mit einem Bankkonto verbunden. Jeder sollte ein Recht darauf haben. Banken, finanzielle Dienstleistungen sollten generell ein Muss sein, von Rechts wegen, weil man sonst von der Gesellschaft isoliert ist, Menschen sonst von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und das ist einfach nicht akzeptabel.
What I see is that banking has become essential.
Banken sind so wichtig geworden wie Luft. Sie können heutzutage ohne Banken oder finanzielle Dienstleistungen nicht überleben. Daher muss jeder, der kein Verbrechen begangen hat, das Recht auf ein Bankkonto haben. Wer kein Verbrechen in der EU begangen hat, sollte ein Konto haben dürfen, unabhängig von seiner persönlichen oder politischen Meinung, seiner Hautfarbe, seiner Religion oder sonst etwas. Sie müssen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Das ist eine Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft und eine gesunde Ökonomie. Wenn man Menschen außerhalb des Finanzsystems drängt, hindert man sie, wirtschaftlich gesehen, daran, einen Job bzw. ein Haus zu haben oder ihren täglichen Aufgaben nachzugehen. De facto erzeugt man dadurch Kriminalität, Schwarzhandel, Gefahrenpotenziale. Das ist wirklich schlecht für die Gesellschaft.
Sie sind ja in Kontakt mit vielen Opfern von Debanking. Haben diese Opfer etwas gemeinsam oder ist das sehr unterschiedlich, wer debankt wird und wer nicht?
Actually, many don't have anything in common.
Die meisten haben überhaupt nichts gemeinsam. Manche Menschen werden wegen ihrer politischen Überzeugung debankt, andere, weil sie ein kleines Unternehmen haben. Sie haben nichts gemeinsam. Es ist ein zunehmendes Problem, das verschiedene Ursachen, verschiedene Anlässe hat.
Some people are being financially excluded because of their political opinions or their political belief.
Manche Menschen werden wegen ihrer politischen Meinung debankt. Für die Banken stellt es ein Problem dar, sie als Kunden zu haben. Andererseits werden Unternehmen debankt, die schärferen Regulierungen und Kontrollen unterliegen. Die Banken drängen sie raus. Als kleine Handelsfirma, die Geschäfte zwischen Europa und Lateinamerika macht, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, debankt zu werden.
You have a higher probability of being debanked. If you are working with new technologies.
Wer mit neuen Technologien arbeitet, speziell mit Kryptowährungen oder Kryptounternehmen, wird debanked.
Defense companies.
Rüstungsfirmen werden auch geblockt, aber aufgrund der ESG-Kriterien. ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Alle haben nichts gemeinsam, außer dass sie aufgrund schlechter Vorgaben aus dem Finanzsystem gedrängt wurden. Keine Vorgaben, die den Menschen Zugang zu finanziellen Dienstleistungen garantieren und keine, die allen Zugang zu den Märkten garantieren. Sie wollen daher klare Regeln, klare Standards, denen jeder folgen kann, objektive Standards und Transparenz. Wir brauchen wirklich Transparenz, denn vielleicht finden wir ja Rahmenbedingungen, aber es gibt keine Daten, es gibt keine Zahlen, keine Informationen. Alle unsere Erkenntnisse stammen von Interviews mit den zahlreichen Opfern von Debanking, Menschen aus finanziellen Institutionen und mit Experten. Aber wir brauchen konkrete Daten. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Europa debankt wurden. Wir wissen nicht, warum sie debankt wurden. Wir wissen nicht, in welchen Ländern es schlimmer ist als in anderen. Das sind alles Dinge, die wir in Europa, in den USA sowie international voranbringen müssen.
Ja. rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Debanking wird oft als Einzelfall verkauft. Sie sagen aber, es ist ein globales Muster, das da dahinter steckt. Also wer entscheidet Ihrer Analyse nach darüber, wer im Finanzsystem bleiben darf und wer nicht?
Das ist eine sehr interessante Frage. Aufgrund der derzeitigen Regeln hat jede Bank eine Compliance-Abteilung. Jede Bank hat, für diejenigen, die es nicht wissen, eine Abteilung, in der sie ihre Kunden überprüfen, ihren Background, ihre Aktivitäten, auch in sozialen oder traditionellen Medien, oftmals mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Algorithmen.
In many cases, this is also done by artificial intelligence already. All these compliance systems, they then determine.
All diese Compliance-Systeme bestimmen, ob ein Kunde für die Bank akzeptabel ist.
For the bank, the way it should be is that only reliable information is taking place.
Hierbei sollten nur verlässliche Informationen berücksichtigt werden. Jeder sollte, wenn er kein Verbrechen begangen hat, ein Recht auf ein Bankkonto haben. Derzeit ist es aber so, dass Regulierungs- und Compliance-Beauftragte einen jederzeit aus dem Finanzsystem rausschmeißen können, allein aufgrund subjektiver Kriterien.
Wenn Sie Gründe finden wollen, dann finden Sie auch Gründe.
Genau. Wenn Sie wollen, können Sie Gründe finden. Sie können die Behauptung aufstellen, dass Sie, eine Firma oder eine Organisation, aufgrund illegaler oder politischer Aktivitäten ein Reputationsrisiko für die Bank darstellen.
So when somebody is a politically active person.
Wenn also jemand ein politisch aktiver Mensch ist, zum Beispiel ein Journalist oder ein Mitglied des Parlaments, kann die Bank die subjektive Entscheidung treffen, dass diese Person ein potenzielles Risiko für die Bank ist.
The same if you have a non-profit sending humanitarian aid to Latin America, let's say to Venezuela.
Genauso ist es mit einer Non-Profit-Organisation, die humanitäre Hilfe nach Lateinamerika schickt, zum Beispiel nach Venezuela. Das sind wichtige Punkte. Wenn Bankbeauftragte und Prüfer glauben, dass das Risiko zu groß ist, können sie einem finanzielle Dienstleistungen verweigern, ohne dass ein Verbrechen oder ein echtes Problem vorliegt. Das ist besonders problematisch bei Personen des öffentlichen Lebens, weil es über jede öffentliche Person Informationen und Falschinformationen gibt. Es gibt gute und schlechte Presse. Im Rahmen der Compliance-Überprüfung aber landen all diese Informationen in der Kundenakte. Darauf basierend können Banken Menschen ausschließen. Sie bezeichnen dies als Risikominderung, weil sie es basierend auf Risikofaktoren tun. Es sind aber keine finanziellen Faktoren, sondern subjektive Kriterien.
Was sagen Sie, ist Debanking eine Form der politischen Zensur?
Yes.
Ja. Ja, es gibt zwei verschiedene Formen. Die erste ist das Debanking, finanzielle Ausgrenzung, eingesetzt gegen Menschen aus politischen Gründen oder gegen Unternehmen in Branchen, die sie nicht mögen. Verwendet für eine Art direkter Umgestaltung der Gesellschaft, was nicht die Aufgabe des Finanzsystems sein sollte. Dafür wurde das Finanzsystem nicht gebaut, aber sie haben es dazu umfunktioniert.
We should not be the function of the financial system. That was not why the financial system was built. but they turn it into that. The other way in which this is being used politically.
Die andere Form, dies politisch zu nutzen, basiert auf der Subjektivität des Regelwerks. So können bei der Compliance-Überprüfung ganz ohne böse Absicht indirekt eigene politische Vorurteile aufs Bankgeschäft übertragen werden. Zum Beispiel können Prüfer Banken aus subjektiven Gründen strafen, weshalb Banken und Finanzinstitutionen versuchen, den Prüfern keinen Vorwand für Strafen zu liefern.
Which means that banks and financial institutions in general will try to avoid any excuse to be fined. So if the banks know that regulators dislike.
Wenn nun die Banken wissen, dass die Prüfer bestimmte Arten von Menschen, bestimmte politische Ideen, bestimmte Arten von Geschäften nicht mögen, werden sie diesen kein Konto geben. Selbst wenn sie die Prüfer nicht dazu drängen. Weil die Banken wissen, dass das passieren kann, handeln sie präventiv. Das ist also eine Art, politische Vorurteile auf das Finanzsystem zu übertragen.
Viele sehen Kryptowährungen wie Bitcoin und Fintech, also Financial Technology, als Gegenmodell zum Bankenmonopol. Welche Chancen und welche Gefahren erkennen Sie darin?
It is Bitcoin and stablecoins have been a huge revolution, innovation, opportunity for millions of people who are unbanked.
Bitcoin und Stablecoins waren eine Revolution, eine Innovation, eine Chance für Millionen von Menschen ohne Bankzugang, nicht nur in Europa oder den USA, sondern global. Die Zahl der Menschen in Lateinamerika, die Bitcoin und Stablecoins für Transaktionen nutzen, ist revolutionär. Es erlaubt ihnen, ein bestimmtes Leben zu führen. Das Gleiche im Mittleren Osten und fast überall in der Welt. Bitcoin und Stablecoins bieten Menschen finanzielle Mittel, die sie ansonsten nie hätten. In Europa kenne ich ein paar Organisationen und Menschen, die Bitcoin benutzt haben, um humanitäre Hilfe zu leisten und die Stablecoins für Zahlungen verwendet haben. Sie eröffnen wirklich enorme Chancen, enorme. Es ist revolutionär.
It is a revolutionary thing. There is risk.
Es gibt Risiken, Bedrohungen, hauptsächlich auf Seiten der Behörden. So haben in Europa Politiker und Aufsichtsbehörden sehr strenge Vorschriften für digitale Assets und Kryptowährungen eingeführt, die das Leben für Menschen, die diese benötigen, sehr erschweren. Ich denke, dass wir diese Technologien unterstützen müssen, denn sie ermöglichen die wirtschaftliche und finanzielle Integration von Millionen von Menschen. Wir haben in diesem Kontext über Europa gesprochen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die kein Bankkonto haben. In Afrika, in Lateinamerika, im Mittleren Osten. In Lateinamerika zum Beispiel hat ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung kein Bankkonto oder keinen Zugang zu finanziellen Dienstleistungen. Und selbst diejenigen, die ihn hätten, können ihn aufgrund der vielen Regulierungen nicht nutzen.
So there is an opportunity and there is a need to bring financial instruments.
Aufgrund der Möglichkeiten dieser finanziellen Tools und der Nachfrage danach sollten wir sie den Menschen zur Verfügung stellen. In vielen Ländern braucht man zum Beispiel eine ID, einen Staatsbürgerschaftsnachweis, um ein Bankkonto zu bekommen. Aber es gibt viele Länder in Afrika, in denen Frauen keine ID haben, wegen schlechter Vorschriften, wegen Verordnungen, die Frauen diskriminieren. Dadurch können Frauen in Afrika kein Bankkonto haben. Also liegt ihr Geld auf dem Konto des Mannes, weshalb sie weder frei noch unabhängig sind. Eine wichtige Sache, über die aber nur wenige sprechen.
Teilen Sie die Sorge, dass Staaten Krypto gezielt diskreditieren, um eigene digitale Zentralbankwährungen durchzusetzen?
I'm not sure whether they definitely are working against the crypto asset sector.
Besonders in Europa arbeitet man eindeutig gegen die Kryptowährungen. Definitiv. In den USA aufgrund der neuen Regierung inzwischen viel weniger. Trump hat sich Kryptowährungen und Bitcoin zu eigen gemacht. Aber in Europa ist das nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob Ignoranz, fehlende Fachliteratur oder schlechte Absicht dahinter steckt. Auf jeden Fall pushen sie in Europa ihre eigene digitale Währung, eine CBDC, die keinen echten Zweck verfolgt. Es gibt dafür keine wirklichen finanziellen oder ökonomischen Gründe. Trotzdem machen sie Druck. Sie liefern Vorwände, geben Statements ab. Doch auch wenn das manche Menschen behaupten, ist eine Zentralisierung der Finanzen für eine gesunde Demokratie und eine gesunde Gesellschaft in Wahrheit nicht gut. Ich glaube wirklich, dass es Wettbewerb, Freihandel und Freiheit in allen Lebensbereichen geben muss. Auch im Finanzsektor muss es Wettbewerb geben, zwischen allen geben, zwischen Banken, Kryptowährungen, Anbietern. Ebenso in der Wirtschaft. Wir wollen Wettbewerb. Wir wollen Unternehmen helfen, ihren Kunden einen besseren Service bieten zu können. Eine Zentralbankwährung sorgt für den gegenteiligen Effekt. Sie zentralisiert. Daher werden alle Probleme, die wir angesprochen haben, durch diese Politik voraussichtlich verschlimmert. They will likely become
worse with this policy. Wenn Banken und Regierungen zusammenarbeiten, um Menschen vom Finanzsystem auszuschließen, welche Strategien bleiben uns dann, um uns zu wehren?
We need to keep raising our voices. Wir müssen unsere Stimmen erheben. Aus politischer Sicht muss die Banking- und finanzielle Ausgrenzung ein Thema werden, das jeder versteht. Die Menschen auf der Straße müssen wissen, dass das existiert und dass wir dieses Problem lösen müssen.
For that, the victims of financial exclusion, they have to speak out very loudly that this is happening.
Dafür müssen die Opfer von Debanking sehr laut werden und sagen, dass dies passiert. Gleichzeitig müssen die Parlamentarier, die Politiker diese Menschen unterstützen, indem sie Reformen durchführen. Wirkliche Reformen, ein funktionierendes Finanzsystem, wo jeder ein Recht auf ein Konto hat, ausgestattet mit Mechanismen, mit denen man seine finanzielle Ausgrenzung rückgängig machen kann. Es im Falle, dass man sein Konto verliert, einen Prozess bzw. Orte gibt, wo man seine Unschuld beweisen und sein Konto reaktivieren kann. And you can recover your banking access. For that we need reform. Dafür brauchen wir Reformen. Und natürlich gibt es Menschen wie uns, die mit Politikern arbeiten, mit Mitgliedern des Parlaments, mit Kongressmitgliedern in den USA. Wir liefern ihnen Vorschläge, damit sie Reformen durchführen können. Gleichzeitig gibt es Menschen wie Sie, die eine starke Stimme haben, die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erzeugen können. Wenn die Menschen Druck machen und Politiker Lösungen schaffen, sind Reformen möglich. Das Bewusstsein für diese Probleme zu schaffen, ist, glaube ich, Schritt Nummer eins. To really create awareness. And on the other hand is to again support those who are. Auf der anderen Seite müssen wir die Opfer unterstützen. Wir müssen alle Menschen in so einer Situation unterstützen. Jedes Mal, wenn wir von jemandem hören, der dieses Problem hat, rufen wir auf, für ihn zu spenden, ihn zu unterstützen und bringen ihn in Kontakt mit Experten und Anwälten. All das ist so wichtig, weil die meisten Menschen keine Erfahrung im Umgang mit Banken haben. Wenn sie ihr Konto verlieren, merken sie erst, wofür sie es alles brauchen. For everything, whether it's to fight against debanking or to fight for more democracy. Ob es um den Kampf gegen Debanking, für mehr Demokratie, Meinungsfreiheit, wirtschaftliche Verbesserungen, saubere Straßen oder gegen Obdachlosigkeit oder Kriminalität auf den Straßen geht, dies sind alles Dinge, für die wir unsere Stimme erheben müssen. Wir müssen aufklären, mutig sein und darüber reden, denn es ist unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft, unser Land. Es sind die Menschen und die Orte, die wir lieben. Wir müssen sie sichern und schützen. Und deshalb ist es so wichtig, aktiv und immer an der Seite derjenigen zu sein, die mehr Freiheit und Sicherheit fordern.
Ja, meine letzte Frage jetzt an Sie. Viele sagen halt, sie haben Angst davor, ihre Stimme zu erheben. Sie fürchten sich vor persönlichen Konsequenzen. Was würden Sie diesen Leuten mitgeben?
Everything in life has consequences.
Alles im Leben hat Konsequenzen. Jede Tat hat Konsequenzen. Untätigkeit aber auch. Natürlich ist es nicht leicht. Es braucht Mut, Missstände anzusprechen. Aber in Europa kann man das noch. Es gibt demokratische Institutionen. Man hat die Möglichkeit, die Gesellschaft zu schützen. Man muss dafür einen Preis zahlen und viele Menschen zahlen einen gewaltigen Preis. In meinem Land, in Venezuela, haben wir einen enormen Preis bezahlt. Aber auch Untätigkeit hat ihren Preis. Wenn man nicht für das kämpft, woran man glaubt, wenn man nicht das Beste gibt, um seine Mitmenschen, sein Land und seine Familie zu beschützen, was für eine Zukunft hat man dann? Eine Zukunft ohne wirtschaftliche oder finanzielle Chancen, ohne Demokratie. Alles im Leben hat seinen Preis. Es gibt nichts umsonst. Wenn manche Menschen glauben, dass sie sicher sind, wenn sie Missstände nicht ansprechen, liegen sie falsch. Das Beste, was man tun kann, ist zu kämpfen, wenn man die Mittel dazu hat. In Ländern wie dem Iran oder Venezuela ist es viel schwieriger zu kämpfen. Aber in Europa gibt es Möglichkeiten. Ich glaube wirklich, dass wir am Ende auf der richtigen Seite der Geschichte stehen werden. Und wenn wir weiterhin Druck machen, werden wir Veränderungen erreichen.
Ich danke Ihnen vielmals, Mr. Cerisati, für dieses Interview. Vielen Dank.
Thanks to you.
Liebe Zuseher, der Kampf gegen Debanking ist weit mehr als ein technisches oder wirtschaftliches Thema. Es geht um Grundrechte, um Machtfragen und letztlich darum, ob der Einzelne wirklich frei leben kann. Auch Auf1 ist vom Debanking massiv betroffen und erleidet dadurch erhebliche finanzielle Nachteile. Mit Ihrer Unterstützung aber können wir unsere Arbeit fortsetzen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, freuen wir uns über Ihre Spende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf1.